Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Eigentlich sollte es hier ein Gespräch mit dem ehemaligen Edeka-Chef Joachim Wagner geben. Aber dann hatte Herr Wagner doch noch zu viele andere Verpflichtungen und keine Zeit mehr. Schade. Und so gibt es jetzt ein anderes spannendes Podcast-Thema. Was erzählen uns die Grenzsteine am Tapenbeck-Ufer? Mit dem Großborstler Journalist und Autor André Schulz. Wer den Wanderweg am Tapenbeck-Ufer entlang geht oder fährt, dem sind vielleicht wie mir einige Grenzsteine aufgefallen. Unweit des Lockstädter Damms steht ein Stein mit der Nummer 15. Den Stein Nummer 16 findet man einige hundert Meter weiter nördlich Richtung Flughafen. Was bedeuten die Schriftzeichen HP, FR und die Jahreszahlen? Mit André Schulz mache ich einen kleinen Ausflug in die Großborstler Geschichte. In eine Zeit, in der Großborstel an drei Großmächte grenzte. So, also, ich sitze hier mit André Schulz in seiner Küche. Ich hätte fast gesagt wie Herr Habeck. es ist nicht so.
Ich habe versucht, den gleichen Pullover zu kriegen, aber der war schon ausverkauft. Ja. Er hat das letzte Exemplar gekriegt. Ja.
Wir haben uns gedacht, wir sprechen über Grenzen, beziehungsweise über Grenzsteine oder anders alles, was damit zusammenhängt, in Großborstel und um Großborstel herum. Ich habe mal geguckt, Grenze ist, wenn man von der physischen Grenze spricht, es gibt ja alle möglichen Grenzen, es gibt ja auch psychische Grenzen. Wenn wir von der physischen Grenze sprechen, ist es eine Trennlinie oder eine Trennfläche, ganz einfach. Und ich bin am Tapenbeker Ufer entlang gegangen, wollte eigentlich Ausschau nach Eisvögeln halten und habe Grenzsteine gesehen, wie viele wahrscheinlich in Großborstel, die sich fragen, was steht da? Das sind, ich weiß nicht, so etwa 1 Meter hohe Steine, grob behauen auf der einen Seite oder nach hinten und nach vorne bearbeitet. Und es steht da HP, darunter FR in Großbuchstaben, dann eine römische 6, dann 1817 und in dem Fall, den ich gesehen habe, den Stein Nummer 15. So, und ich glaube, dass es ein Grenzstein ist. Aber was ist das für ein Grenzstein, André?
Ja, also wir sind es ja heute gewohnt. Also Großborstel ist ja hier so ein Ortsteil von Hamburg. Und wenn man raus aus Großborstel fährt, irgendwo längs, dann ist man immer noch in Hamburg. Und zwar ziemlich lange, ne? So, aber das ist eben nur heute so. Und früher war Hamburg also viel kleiner. Und ja, und dann endete es irgendwo und dann begann was Neues. So, und dieses Neue war einige Zeit lang zum Beispiel Dänemark. Ne, so, das ist bis 1866. So, und kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also eigentlich war Hamburg umgeben von Dänemark. Wandsbek war auch dänisch, ne? Da gab es ein Schloss. Tycho Brahe war ein bekannter Himmelsbeobachter, der hat da zum Beispiel mal gearbeitet. Das war alles dänisch. Ne? So, und das heißt, das ist also ein Grenzstein zwischen Hamburg und Dänemark, den die Dänen da wahrscheinlich gesetzt haben. Also darauf verweist jedenfalls die Inschrift. Ich kann das mal aufschlüsseln. Du hast ja da so ein paar Buchstaben genannt. Also ja. HP heißt Hoheitsgebiet Pinneberg.
Aha.
Das ist Grafschaft Pinneberg. Das ist ein Teil von Holstein. Hoheitsgebiet Pinneberg. FR, sagtest du, glaube ich. Eine FR,
genau.
VI oder was? V1. Das ist Friedrich der VI.
Also die römische 6.
Ja,
und,
genau.
Und FR steht, das ist ein Punkt dazwischen.
Das ist Friedrich, ja.
Ja, Fredericus.
Frederik, ja. Frederik.
Wahrscheinlich ja, sowas, Frederik, ne?
Ja, ja. Genau. Also alle dänische, ich weiß ja nicht, Dänen kennen nur zwei Namen, Frederik und Christian, glaube ich. Also die Könige heißen.
Also ein König von Dänemark, nicht von Pinneberg.
Von Dänemark. Genau. Frederik der VI, König von Dänemark, und dann kommt eben das Jahr, wann dieser Stein gesetzt wurde.
Mhm.
Ich glaube, was sagst du, 1817?
1817 steht genau. Da drauf.
Ja, und dann kommt noch eine Nummer. Ne? Es gibt halt viele, viele Steine entlang dieser Grenze. Dann kommt eine Nummer. Ne?
Wie sind die Steine da hingekommen? Also das haben tatsächlich dann dänische Grenzer oder was auch immer oder Beamte haben das wahrscheinlich dahingesetzt.
Ja, irgendwann haben die mal den Auftrag gekriegt, jetzt zeigen wir mal, wo hier Dänemark anfängt und wo Hamburg aufhört und dann haben sie da die Steine hingesetzt.
Ja.
So. Wobei diese Steine, die da jetzt stehen, also es gibt zwei oder drei, je nachdem wie man sieht, in Großborstel, das sind nicht die Originalsteine. Also das sind die Steine an der Lok, an der Brücke zum zu Lockstedt, der Lockstedter Brücke heißt sie, glaube ich.
Da genau, ist wir einer. Lassen uns das mal verorten noch, genau, da ist einer.
Das ist einer, da fließt die Kollau in die Tapenbeck, ne, so, und die Tapenbeck war eben der Grenzfluss oder Grenzbach zur Grafschaft Pinneberg oder
und,
dann zu
und Länder. Dann gibt es oberhalb noch einen, glaube ich.
Dann gibt es einen weiteren an der Niendorfer Brücke.
Genau,
so,
genau.
Da steht auch einer. Beide Steine sind neu. Die sind neu gesetzt worden und zwar im Jahr 2011 von, da gab es auch einen Artikel im Großborstler Boten irgendwann mal, das ist von Joachim Grabbe.
Die sind nicht original, die sind nachgebildet.
Das sind nachgebildet. Die Originalen waren verrottet oder vielleicht auch verschwunden oder so. Ne? Wahrscheinlich waren sie verrottet. Ne? So, und dann ist da ein Rest. So, aber es gibt Historiker, die sich also mit diesen Grenzsteinen befassen und auch auf der Suche sind, wo die sind. Also Hamburg ist voll mit diesen Grenzsteinen, ne? Weil dieses Hamburg war ja früher eben viel kleiner und grenzte immer an irgendwas. Ja. Ne? Genau. So, und das Überraschende ist eben, oder was nicht überraschend, also ist eben, dass es dänisch war. Ne?
Also Dänemark, also wir wissen, dass Altona lange dänisch war. Mit einem besonderen König können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Aber es geht ja hier um Schleswig, Holstein und Lauenburg. Und ich glaube, das waren sowas wie Lehen der dänischen Könige.
Also es ist kompliziert. Nein, das ist eine hochpolitische Geschichte. Also wie gesagt, solange im Norden oder um Hamburg herum dieses die Grafschaft, was Lauenburg war, war alles friedlich. So, dann ist da aber der letzte männliche Erbe gestorben und dann hat sich der dänische König, ich glaube irgendein Christian, dann in den Besitz dieser Grafschaft gebracht. So, und das war dann Teil von Holstein, ne? Und er hatte tatsächlich Schleswig im Norden, das war, gehörte irgendwie schon zu Dänemark, und Holstein im Süden gehörte aber zum Deutschen Bund, ja, so. Und dann gab es alte Verträge, dass diese beiden, Herzogtümer niemals geteilt werden dürfen. Deswegen ist hier im Norden ja dieser Spruch auf ewig ungedehlt, ist ja ganz populär. Das war immer die Kampfansage, ne, der Schleswig-Holsteiner. Ne? Naja, und der dänische König, ich meine, es wäre Christian gewesen, der hatte dann die Idee, dass Holstein eben auch zu Dänemark gehören könnte. Das fanden die anderen Beteiligten im Deutschen Bund allerdings nicht gut. Und dadurch gab es eben verschiedene Aufstände. Ne? Es gibt noch ein Relikt hier in der Nähe, und zwar in Niendorf kurz vor dem T-Bark Center. Rechts ist so ein großer Baum und da ist auch ein Gedenkstein. Da steht auch nochmal auf ewig ungedehlt Schleswig-Holstein. Ne?
Mhm.
So, und dieser Versuch, das also nach Dänemark komplett zu inkorporieren, das stieß eben auf Widerstand. Und so kam es dann zu diesem Krieg zwischen dem Deutschen Bund und Dänemark. Und der Deutsche Bund, das war ja eben eine Gemeinschaft der deutschen Bundesländer, die haben halt Österreich und Preußen beauftragt, also im Namen des Deutschen Bundes, das auszufechten. Ne? So, und so ist dieser Krieg zwischen Dänemark und dem Deutschen Bund entstanden. Oder ja, Österreich, Preußen auf der einen Seite.
Habsburg-Preußen gegen.
Ja, genau. So, 1866 wird im Zuge dieser deutschen Einheitskriege gesehen. Ne? Es gibt ja dann noch 1867, noch einen.
Genau. Und, die Preußen gegen die ehemaligen Verbündeten gekämpft haben. Also
gegen Österreich, es ging um die Vorherrschaft im Deutschen Reich. Also die Reichsbildung ist kompliziert.
Ja, so, aber trotzdem hat Preußen dann die Oberhand gewonnen, sozusagen.
Am Ende hat Preußen die Oberhand gewonnen und Österreich war außen vor. Ne? So, und deswegen war das sogenannte kleindeutsche Lösung, das andere war die großdeutsche Lösung. Ne?
Ja.
Also das, wenn jetzt im Dritten Reich von Großdeutschland gesprochen wurde, dann war das jetzt nicht Größenwahn, sondern mit Österreich.
Ja.
So, das war also anknüpfen an alte Vorstellungen. Ja. Naja, und es war so, dass die Preußen hatten also ein starkes Land hier, die waren auch militärisch, also sehr gut bewaffnet. Ne? Und die Österreicher, jetzt kommt, hatten eine Marine. Das weiß man heute vielleicht nicht mehr. Denn die Österreicher, die waren ja sehr viel größer und reichten auch ans, also Österreich reichte auch ans Adriatische Meer. Und ja, die hatten also eine kampfstarke Marine. Und Dänemark war auch eine maritime Großmacht. So, die Preußen hatten ein Kanonenschiff, damit konnten sie gar nichts ausrichten. Dann ist die österreichische Marine, also mit mehreren Schiffen, dann einmal um Europa rumgesegelt und haben sich dann mit der dänischen Marine bei Helgoland eine große Seeschlacht geliefert.
Die Dänen gewonnen haben?
Nee, unentschieden.
Angeblich. Unentschieden?
Ja. Ja. Also du weißt ja, die Geschichte wird ja immer von den Siegern gemacht. Und also yeah. Auch österreichischer Darsteller, unentschieden. So, naja, es war unentschieden und die Österreicher haben sich dann nach Cuxhaven zurückgezogen und die dänischen Schiffe nach Kopenhagen. Aber dann haben die Dänen ja diesen Krieg zu Land verloren, mit der berühmten Schlacht an der Düppelner Schanze. So kann man auch mal besichtigen.
Ja, ne? Ja,
ist für die Dänen eigentlich ein großes Trauma, weil sie dadurch eben dieses Schleswig-Holstein verloren haben, das ja früher eben zu Dänemark gehört.
Ja, ne? Lass uns mal kurz zu Großborstel nochmal zurück.
Eine Geschichte möchte ich kurz erwähnen in dem Zusammenhang. Und zwar gibt es nämlich in Hamburg jetzt ein Marinedenkmal der Österreicher an der Palmalia, im Park an der Palmalia. Das wissen viele auch nicht. Also Österreicher haben eben dort ein Denkmal aufstellen lassen. Ja.
Ein Denkmal für die gefallenen Offiziere, glaube ich, sowas. Oder Matrosen, ja, genau. Ja.
Steht da auch noch.
Ja. Ja. Also Österreich, Dänemark, wo ist jetzt Großborstel? War Großborstel auch mal irgendwann dänisch? War Großborstel irgendwann mal österreichisch? Oder nein? Also nee, dänisch never. Eben nicht, weil dieser Grenzstein.
Großborstel war immer ein Grenzdorf. Also es war ja Hamburg war ja noch weit entfernt, ne, zu der Zeit. So. Und es gehörte zum Hamburger Landgebiet und ist 1325, wenn ich mich richtig erinnere, dem Kloster Herwardeshude, Harveste Hude da
geschenkt. In Eppendorf,
ja. Ja, die sind dann später nach Eppendorf geschenkt worden. Also das war dann, dadurch ist es dann nach Hamburg gekommen. War immer hamburgisch, war nie dänisch. War nie preußisch, war nie österreichisch. War aber immer an der Grenze. Das heißt also, wenn man an der Tapenbeck ist, dann befindet man sich an einer ehemaligen Grenze, ja, nach Dänemark, nach Preußen dann, und auch ein Jahr lang nach Österreich. Das ist etwas überraschend gewesen. Aber nach diesem Krieg war es eben so, dass Preußen und Österreich, die haben Schleswig und Holstein geteilt, also unter Kontrolle genommen. Die Preußen haben Schleswig unter Kontrolle genommen und die Österreicher eben Holstein. Und das grenzt eben hier an Großborstel. Also die Borstler guckten dann, also die, ja, da war sicher eine Zollstation, also die, nehmen wir an, dass die Lockstädter Brücke sehr alt ist, also da konnte man dann rüber. Zollstation und die Uniform wechselten halt. Ne? Erst war es dänisch, bis 1866, 1867 war es dann preußisch und dann, nee, war es Österreich und dann preußisch.
Ja. Also, wir haben diese zwei Grenzsteine, die auf diese Geschichte hinweisen, die
auf die Grenze zu Dänemark, genau.
Genau, wo man mal sieht, was sich alles so im Leben in Jahrhunderten oder zig Jahren verschieben kann, eigentlich.
Ja, Grenzen wandern. Ne?
Ja.
Also, ich habe mal ein Buch gelesen über Preußen. Preußen, das ganze Preußen ist ja gewandert als Staat. Ne? Wie so eine Quecksilberkugel irgendwie an der Ostseeküste entlang. Ne? So, und ja, Grenzen verschieben sich halt. Also so war es früher. Ne? Jetzt ist es natürlich, ist es, glaube ich, sehr viel schwieriger. Aber es passiert ja immer noch.
Ja.
Ne? Also, muss man ja auch sehen. Es gibt wahrscheinlich es gibt also die Grenze von Großborstel, sagen wir so, Großborstel endete an der Tapenbeck. Ne? So, das Hamburger Landgebiet endete da. Das ist aber vor etwa 10 Jahren geändert worden, weil nämlich ja Tapenbeck-Rien gebaut wurde und das sollte zu Großborstel gehören.
Ja.
Und deswegen wurde als neue Grenze eben diese Bahnlinie da, die
Güterbahn, genau.
Güterumgehungsbahn, genau. Die wurde da festgelegt.
Ja.
Und in dem Kleingarten vor dieser Bahn, da gibt es auch noch einen Grenzstein. Ja, den muss, also ich glaube, dass der sogar noch original ist.
Und was ist das für ein Grenzstein?
Das ist auch einer, der zu dieser Linie gehört.
Okay,
ja. Aber der stand eben da, ne?
Ja.
Und wenn man da durch diese Kleingärten läuft, dann müsste man den auch finden, also relativ nah an der Tapenbeck, ne?
Und dann gibt es noch andere Steine, die ich auch nicht einordnen kann. Zum Beispiel zwei Steine, an denen man auch ziemlich leicht vorbeigehen kann, ohne sie zu sehen, gerade im Sommer, die im kleinen Park an der gegenüber vom Stavenhagenhaus stehen. Was ist sowas?
Ja, also gut, Grenzsteine. Grenzsteine machen sichtbar, wo eben Grenzen von Grundstücken verlaufen, sag ich mal. So, jetzt gibt's kleinere und größere Grundstücke, ne? Aber es sind ja alles Grundstücke. Also ich habe hier, also wir haben hier auch einen Grenzstein, ne? Der markiert das, die Grenze halt zum Nachbargrundstück. Ne? Ist der Nachbar auch mal gekommen, hat geguckt, wo der Grenzstein ist, weil er eine neue Hecke pflanzen wollte auf seinem Gelände. Ne? So, das ist so ein kleiner unauffälliger Stein. Der Stein, die Steine, die du meinst, ich glaube, es sind zwei.
Ja, es sind zwei. Ja.
Die sind gegenüber vom Stavenhagenhaus, also auf der anderen Straßenseite an der. Ich weiß gar nicht, ob die direkt am Eingang zur Lehrerbausiedlung sind.
Nee, die stehen
so daneben, ne? Also, ja. Genau, und auf diesem Gelände befand sich halt früher ein großer Bauernhof. So, und diese beiden Steine markierten halt das Grundstück dieses Bauernhofes, ne? So. Also Grenzsteine, ja, gibt's überall. Eigentlich, ne? So erweitert man seine Grenze, dann setzt man die Steine um oder so. Die Russen machen das zum Beispiel gerade in Georgien.
Ja.
Setzen über die Grenze durch.
Ja.
Naja. Ja, das sind auch Grenzsteine. Das ist ganz interessant. Also, dass die auch noch stehen und nicht weggeräumt wurden. Ne? So, den Bauernhof gibt es natürlich nicht mehr. Aber die Lehrerbausiedlung und den Park da, das ist dann auch ein nettes Gelände. Ne?
So, wir haben über diese beiden Grenzsteine kurz gesprochen, die jetzt zum Beispiel an Bauernhof oder in deinem Fall jetzt in eurem Garten ein einfaches Grundstück abgrenzen. Was ist denn in Altona passiert? Wann ist Altona zu Hamburg gekommen und was ist in der Zeit dann mit Großborstel passiert? Oder kann man das gar nicht so in Verbindung bringen?
Naja, Großborstel ist, wie soll man es sagen? Also Großborstel war ein Grenzdorf, ja, wurde irgendwann mal richtig nach Hamburg auch eingemeindet, also in die Stadt Hamburg. Das war, glaube ich, 1913. So, ne? Und dann gehört es also zur Stadt. Es ist ja auch urbanisiert worden, ne? Also Hamburg hat sich ja immer weiter vergrößert, ne? Dann war Eppendorf, da sieht man ja auch diese großen Häuser, das war dann schon ein Teil von Hamburg und hier in Großborstel wurden ja Villen gebaut, ne? Das war dann so erst ein Landsitz und irgendwann ist die Stadt halt immer näher gekommen und hat Großborstel praktisch so nach und nach umschlungen, ne? So, und Altona war natürlich, also nach der Niederlage der Dänen war es und nach der Auseinandersetzung mit Österreich war es dann irgendwann preußisch, dann war es also preußisches Landgebiet oder so. Da gehörten auch die Dörfer Niendorf dazu, Stelling, das war alles Preußen dann, ne? So, vorher war es Dänemark. Oder, ne?
Und für Großborstel war damit dann die Tabenbeck tatsächlich die Grenze dann zu, das war die Zeit, wo die Tabenbeck die Grenze zu Preußen
war. Dann war es die Grenze zu Preußen, ganz genau. So, Lockstedt war auch preußisch, ne? Also gut, da konnte man einfach rübergehen. Das war jetzt nicht so, dass man da jetzt große Probleme hatte, ne? So, aber es war einfach verwaltungstechnisch. Und Hamburg hat ja immer diesen Sonderstatus gehabt, weil es ja eine freie Stadt war, eine freie Reichsstadt. Also wenn ich mich richtig erinnere, seit Friedrich Barbarossa oder so, irgendein Kaiser, so, das haben sie jedenfalls immer reklamiert, vielleicht haben sie Urkunde selber geschrieben, ich weiß nicht. Also jedenfalls war es immer freie Reichsstadt und hatte immer einen Sonderstatus.
Es war Barbarossa, ja.
Ja.
Ganz recht, genau. Ja. Umstrittenes Dokument, ja.
Naja, ja. Man kann ihn nicht fragen.
Nee.
Genau. So, und dann war das eben alles Preußen und nach der Reichsgründung war es eben alles Deutsches Reich, ne, so. Und und dann war Altona war aber immer noch eine eigene Stadt bis 1937, 38. Und dann gab es so eine große Gebietsreform, so in der Nazi-Zeit. Und die haben sehr viele, die ganzen Dörfer eingemeindet.
Was also heute Harburg, alles, Harburg ist alles, da erst nach Hamburg gekommen. Ja, Volksdorf, glaube ich.
Ja, Wandsbek und so, ja, Niendorf. Ja. Und da haben sie gesagt, das machen wir jetzt ein großes Ding draus. Ja. Und dann wurde Hamburg eben extrem extrem groß. Und seitdem ist das eben alles Hamburg. Ne? Ja. Das Witzige in Großborstel ist ja, dass der dörfliche Charakter des Ortsteils ja immer noch eigentlich gut spürbar ist. Ne? Also irgendwie, das ist ja durch große Straßen so abgegrenzt. Also heute sind große Straßen die Grenzen, ne? Früher waren es Flüsse, heute große Straßen.
Ja.
Und ja, das ist so eine Art Dorf, das also von der Großstadt umspült wurde, ne? So irgendwie.
Und ich glaube, die Entwicklung ist auch ganz untypisch. Also während Eppendorf halt explodiert ist einwohnermäßig, ist Großborstel eigentlich immer auf so einem Level geblieben von damals 2000 oder so Einwohnern. Und jetzt im Grunde ist der große Sprung für Großborstel nach dem Krieg gewesen und jetzt durch Tapenbergufer und
richtig.
Und
genau, warum und das jetzt Park. Genau, warum das jetzt so war, weiß ich gar nicht. Habe ich mal irgendwo gelesen, dass Großborstel eben nicht, also keinen so besonderen Bevölkerungszuwachs hatte.
Ich glaube, das wurde Industrie angesiedelt, also diese Lederfabriken und andere Sachen, wo nicht der Fokus auf Wohnen, sondern eher auf Arbeiten gelegt wurde. Und später dann die großen Villen mit großem Land, so ja, genau, würde ich es mir jetzt erklären. Aber
ja, es gab diese Gärtnereien viel, ne? Ja. Es gab auch noch Bauernhöfe. Klar, dann war Industrie, fing dann an, ne? So Lederfabrik, richtig, dann diese komische Dachpappenfabrik mit Schornstein und so weiter. Ne? Das kann schon sein. Irgendwas Flugfeld natürlich. Ne?
Das Flugfeld, ja.
Richtig, aber es war ja auch ein Ausflugsziel, also durch die Rennbahn ist das ja auch gekommen. Ja. Ne? Und wir hatten natürlich auch hier, na gut, es gab den Schießübungsplatz da, der Preußen und dann, ne, das Hamburger Korps, glaube ich, im Eppendorfer Moor und dann später da, wo jetzt der Flughafen ist, so, das war dann irgendwann mal verlegt worden.
Ja. Was bedeutet eigentlich das Drei-Dörfer-Eck? Das schnapp ich auch immer mal wieder auf, ja, oder Dreiländereck. Ja, ja. Unser Briefträger sagt das immer, wenn er mich mit dem Hund Richtung, wenn ich die Koller hochgehe, trifft. Das ist.
An der Lokstärker Brücke ist das natürlich. Das ist natürlich ganz witzig. Also gut, für uns ist das mehr oder weniger alles irgendwie Großborstel, aber es ist so, wenn man da auf der Straße über die Lokstädter Brücke geht, also über die Tapenbeck. So, wenn man jetzt rechts in die Pulvermühle reingeht, für, keine Ahnung, ein Bier oder was zu essen, dann hat man Großborstel tatsächlich verlassen, befindet sich jetzt in Niendorf. So, und wenn man da wieder rausgeht auf die Straße, ist man wieder in Großborstel. Mhm. Und wenn du geradeaus weitergehst, dann Tapenbeck-Rhin, dann bleibst du auch in Großborstel. Aber wenn du unter der Brücke durchgehst, weil du jetzt im Bauhaus noch einen Schraubenzieher kaufen willst, dann gehst du nach Lockstedt.
Dann ist man in Lockstedt.
Genau, ja. So, und das ist eben das drei Ländereck sozusagen. Ja. Also jetzt ist es alles Hamburg, ja. Ne? So, und das sind drei Dörfer.
Ja.
Aber früher, naja, früher hast du zumindest mal Hamburger Landgebiet wenigstens verlassen und warst dann eben irgendwie in Dänemark oder in Preußen. Also.
Ja, mir fällt noch jetzt was ein zu diesem, was du erzählt hast mit diesem, den Habsburger oder der österreichischen Marine und dieser Schlachter vor Helgoland. Man hört immer den lustigen Radetzky-Marsch an Silvester, beim Silvesterkonzert zum Beispiel. Und das geht zurück auf ein Schiff.
Das war die Radetzky, das war das Flaggschiff der Österreicher.
Ja, genau, ja.
Ja, genau, das war ihr Flaggschiff, ja. Radetzky, ja.
Lustig, jetzt kann man das einordnen ein bisschen, ja. Ja, ja.
Also ich empfehle tatsächlich mal dieses Marinedenkmal zu besichtigen. Das ist, das steht da so, boah, das ist auch mal versetzt worden, das stand mal woanders. Und ja, da man taucht dann so ein bisschen in diese Vergangenheit ein, die ja gar nicht so weit weg ist.
Ne? Ja.
Das ist, ne? So, und na gut, heute ist eben. Sind ganz andere politische Verhältnisse. Und so,
ja. Aber also da lass uns schon mal kurz drüber sprechen. Also ich ist ja das Bismarck-Denkmal zum Beispiel immer mal wieder, ich nenne es jetzt mal umstritten. Also es wird ja in immer mehr oder immer es gibt immer weniger Verständnis, dass so ein riesiges Denkmal da steht. Du sprichst von diesem Denkmal am Ufer, wo es ja auch um gefallene Soldaten geht. Es sind hier in Großborstel am Lizenziatenberg stand ja auch ein Denkmal, wo der Opfer gedacht wurde. Ich finde persönlich, lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, diese Denkmäler wichtig, um Punkte zu haben, wo man Geschichte einordnen kann. Es ist halt so passiert, man kann es ja nicht zurückdrehen. Aber es sind Denkmäler, also man denkt darüber nach, was in der Geschichte passiert ist. Siehst du das auch so oder würdest du das Bismarck-Denkmal abreißen lassen?
Nein, nein, ich sehe das auch so. Gut, Bismarck ist jetzt eine Sache. Diese eher ja, wie soll man sagen, Denkmäler für die Gefallenen. Das ist eine andere Geschichte. Ich meine, die Leute da, man, also die werden ja keinen Spaß daran gehabt haben, jetzt also für ihr Vaterland zu sterben. Heute würde man das auch eher anders sehen, aber ja, damals, sie wurden halt eingezogen, da konnte man sich auch gar nicht jetzt groß wehren oder so, ne? Und sind dann mit Überzeugung oder ohne Überzeugung dann in den Krieg geschickt worden und sind gestorben. Das ist so, und die haben Angehörige hinterlassen, und ich finde das recht und billig, dass man diesen Leuten gedenkt jetzt nur, ne? Und man früher kann das ja jetzt nicht immer alles dem Zeitgeist folgend dann irgendwie verändern. Also das halte ich nicht für besonders sinnvoll. Das wurde früher in Ägypten auch gemacht. Dann wurden die alten Pharaonen weggeschlagen.
Ja.
So aus den Reliefen da, und dann waren sie verschwunden. Aber das finde ich nicht richtig. Also das ist eben auch ein Teil der Geschichte. Das gehört dazu. Ne? So, und das Bismarck-Denkmal auch ganz genauso, ne? So, das gehört eben auch dazu. Warum soll man das wegstellen? Also das ist auch, also er war eben ein politischer Führer hier und hat seine Sache ja, sagen wir mal, größtenteils auch gut gemacht, ne? Also hat ja das Deutsche Reich geeinigt oder zusammengeführt, und ja. hat ja auch, sagen wir mal, danach große Kriege vermieden. Also seinen Nachfolgern ist das ja nicht vergönnt worden. Also insofern sehe ich das genauso wie du.
Ja. Er hat übrigens ganz gerne ab und zu einen Rotwein getrunken, glaube ich. Nein, es ist ja auch verbunden mit hamburgischer Geschichte. Wir denken an den Sachsenwald und so weiter. Es gibt ja jetzt auch aktuelle Auseinandersetzungen wieder über irgendwelche Hütten, die da stehen. Also es taucht ja immer wieder auf. Ich frage mich, wie...
Also man versteht ja die Gegenwart nicht, wenn man nicht die Geschichte kennt.
So ist es doch.
So, ne? Und es wird ja erst aus der Geschichte heraus erklärbar. Und man kann ja nicht Teile der Geschichte jetzt einfach mal wegradieren und sagen, also das haue ich jetzt mal weg.
Ja.
Wird auch gemacht, natürlich.
Wird auch gemacht, ne?
So. Ja. Aber das finde ich nicht richtig. Ja.
Ja. Ja gut, also das ist jetzt ein Küchengespräch über die Geschichte und die Einordnung über Großborstel. Anhand von 2 oder 3 oder 4 Grenzsteinen. Vielleicht haben wir ja beigetragen dazu, dass man nochmal mit offenen Augen durch Großborstel geht und sich klar macht, warum es hier so ruhig und angenehm ist manchmal.
Wegen den Grenzsteinen.
Ja.
Bekommt die Dänen nicht mehr.
Ja.
Ja. Nein. Nein, also es ist, Hamburg, also die Verbindung zu Dänemark ist sehr viel intensiver eigentlich, oder war sehr viel intensiver, als man das heute so weiß. Ne? So.
Ja, also Altona soll ganz nebenbei, soll ja ein sehr, also unter dem dänischen König, ein sehr liberaler, ein sehr weltoffener Stadt gewesen sein.
Viel liberaler als Hamburg.
Viel liberaler als Hamburg. Mit auch einem ethnischen Gemisch, also wirklich... ich denke, da hat Hamburg in Anführungsstrichen sehr von profitiert.
Auf jeden Fall. Also Hamburg war sehr restriktiv, und also die Juden mussten sich zum Beispiel in Altona gibt es einen jüdischen Friedhof heute noch, da mussten sie sich begraben lassen. Hier in Hamburg war das nicht möglich. Ne? Also Hamburg hat gerne das Geld genommen, aber sonst nichts weiter. Ne? Und auch die ganze dänische Architektur und Jenischhaus ist ja zum Beispiel Christianeum, ne? Und in Altona, vor dem Altona Rathaus, ich glaube, früher war das mal ein Bahnhof, da ist ja diese kleine Kirche, und da davor ist zum Beispiel Klopstocks Grab, ne? Also das empfehle ich auch, das mal sich anzugucken und so. Also es ist eng auch mit dänischer Geschichte verbunden. Ne? So sprachlich sind wir jetzt so ein bisschen auseinandergedriftet, weil eben Hamburg jetzt dann auch, weil viele zugezogen sind und viele halt Hochdeutschland sprechen, so gut sie es können. Aber früher war das sprachlich wahrscheinlich auch viel näher. Ne?
Gut, dass du es nochmal sagst zum Ende, wie nah wir den Dänen hier in Hamburg oder in auch Schleswig und Holstein waren und naja noch sind, wenn man weiter in den Norden schaut.
So ist es.
Ja.
Nein, also was man festhalten kann, wir haben für die mit Geschichte nicht so vertraut sind, wir haben jetzt Folgendes gelernt. Erstens, dass der Radetzky-Marsch was mit einem Schiff zu tun hat, dass die Österreicher mal eine große Marine hatten, dass Dänemark eine Großmacht war und wie das alles zusammenhängt.
Und Großborstel ganz nah an Dänemark war. Und
Großborstel war ein wichtiges Grenzdorf.
Ein wichtiges Grenzdorf.
Das letzte Stück Hamburg vor dem Übergang nach Dänemark.
Ja. Damit können wir dieses Küchengespräch jetzt wirklich gut abschließen. Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.